Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die afrikanische Sahelzone, sie ist politisch instabil. Allein in Niger, da wurde letztes Jahr geputscht. Machtkämpfe der Militärs stürzen viele Länder in Katastrophen. In Sudan hat die Zahl der Kriegsflüchtlinge laut Angaben der Internationalen Organisation für Migration die Marke von 10 Millionen schon überschritten. Die Bundesregierung, sie will sich im Kampf gegen Terrorismus in Westafrika weiter in den Staaten der Sahelzone engagieren. Wir haben letzte Woche davon gehört, Stärkung der Bildung wird in der instabilen Region als sehr wichtig erachtet. Entwicklungsministerin Schulze kündigte das an auf einer Geberplattform für die Region. Eine Initiative für mehr als 2 Millionen Jungen und Mädchen soll da angestoßen werden. Ich habe mit Julian Bergmann gesprochen. Er ist am Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit tätig. Außen-, Entwicklungspolitik, Afrika-EU-Kooperation im Bereich Frieden und Sicherheit sind sein Forschungsgebiet. Und ihn habe ich gefragt, um eine zivile entwicklungspolitische Initiative geht es da also. Ist das Schönwetterpolitik oder wirksame Sicherheitspolitik?
Ja, also Sie haben ja schon gesagt, dass wir in der Region wirklich so ein Bündel von komplexen Herausforderungen haben. Und so eine Bildungsinitiative, würde ich sagen, ist eine wichtige Initiative, die eben an eine der zentralen Herausforderungen orientiert ist. Nämlich wir haben gerade in den 5 Partnerländern der Sahel-Allianz, also Mali, Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso, die Situation, dass um die 40% der Kinder im Grundschulalter gar nicht zur Schule gehen können im Moment. Wir haben in Burkina Faso zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, dass über 5.300 Grundschulen geschlossen waren. Also die Situation im Bildungsbereich ist wirklich ja, sehr schwierig. Es hat natürlich auch viel mit der verschlechterten Sicherheitslage in der Region zu tun. Und so eine Initiative, die ja jetzt das Ziel hat, in den nächsten 7 Jahren mindestens 2 Millionen Kindern verbesserten Zugang zu geben zu Bildung, ist erstmal wichtig. Und ich denke auch, dass dieser Ansatz, dass man schaut, kann man das in bestehenden Schulen machen? Kann man das in Gemeinschaftszentren machen? Kann man vielleicht auch Angebote über Internet und Radio machen, dass das ein wichtiger Ansatz ist? Aber klar, die Frage nach der Wirksamkeit, das kann man natürlich erst in den nächsten Jahren sehen, wie sich das letztendlich umsetzen lässt. Und ich glaube, da ist der Faktor Sicherheitslage ist der entscheidende.
Sahelpolitik heißt wesentlich Sicherheitspolitik?
Ich würde eher sagen, Sahelpolitik folgt zum einen sicherheitspolitischen Motiven. Aber Sicherheitspolitik allein wird nicht ausreichen, um die Herausforderungen in der Sahelregion ja, zu bewältigen und auch dort zu unterstützen. Was meine ich damit? Also sicherheitspolitische Motive. Natürlich haben wir als Deutschland, als Europa, als internationale Partner auch ein Interesse, dass der Terrorismus eingedämmt wird in der Region. Das ist eben auch ein zentrales Sicherheitsproblem. Es gibt natürlich auch migrationspolitische Interessen, dass man eben verhindern will, dass irreguläre Flüchtlingsströme entstehen, eben bedingt durch Krisen, sei es die politischen Konflikte, sei es auch klimabedingte Krisen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass jetzt allein Fokus auf Sicherheitspolitik, auf die Unterstützung von Militärs etc. in der Region, das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, nicht der richtige Ansatz ist. Also Entwicklungspolitik hat da eine wichtige Rolle zu spielen, aber Entwicklungspolitik wirkt eben immer auch langfristig. Das heißt, wir müssen auch realistisch sagen, dass schnelle Erfolge eher nicht zu erwarten sind.
Haben sich Mali, Niger, Burkina Faso vom Westen abgewendet, der vielfach so als Feindbild gilt und gehen gerade einen Sonderweg, wenn ich es richtig weiß, haben sie sich ja von der ECOWAS abgewendet.
Ja, genau, also das kann man so sagen. Also wir hatten ja in Mali 2020 und 2021 Militärputsch, in Burkina Faso 2022 und im Niger im letzten Jahr im Juli. Und das hat schon zu einem gewissen Bruch geführt in den Beziehungen mit den internationalen Partnern und eben auch zu einer bewussten Abkehr dieser Militärregierung von ihren bisherigen Partnern. Also da insbesondere von der Kolonialmacht, immerhin Kolonialmacht Frankreich, aber auch vom Westen generell. Und wir haben eine stärkere sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Russland. Und diese 3 Länder, Mali, Burkina Faso und Niger, haben ja letztes Jahr auch ein eigenes Bündnis gegründet, die Allianz der Sahelstaaten. Sie sind aus ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ausgetreten und haben vor 2 Wochen auf ihrem Gipfel auch nochmal bekräftigt, dass das unwiderrufbar ist. Und sie wollen jetzt eben auch eine eigene Konföderation gründen und neben der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten. Also sei es im Bereich Landwirtschaft, Energie, Versorgung, Digitalisierung etc.
Wenn sich Deutschland und die EU da nicht engagieren, tun es andere, ne?
Ja, das kann man so sagen. Also wir sehen zumindest im sicherheitspolitischen Bereich, dass sich Russland intensiv engagiert, gerade in Mali, die Präsenz nach dem Militärputsch ausgebaut hat, auch im Niger. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Militärregierungen eben auch bewusst ihre internationalen Partner rausgedrängt haben sozusagen. Also die USA schließen ihren Stützpunkt in der Region, auch Deutschland. Der letzte Woche hat der Verteidigungsminister bekannt gegeben, dass der Stützpunkt in Niamey, in Niger, geschlossen wird, einfach weil die Rahmenbedingungen für den Erhalt des Stützpunkts nicht mehr gegeben sind, weil die nigrische Regierung eben gewisse Garantien eben nicht geben wollte. Also das ist tatsächlich so, dass Russland natürlich zum einen die Europäer aus der Region drängt, zum anderen ist natürlich China auch sehr stark engagiert. Aber trotzdem ist es so, denke ich, dass Europa schon eine Chance hat, weiterhin präsent zu sein und vor allem für die Bevölkerung auch Erfolge zu erzielen und was für die Bevölkerung.
Was macht Sie an diesem Punkt so sicher? Wenn ich das richtig aus der Ferne beobachte, sehe ich doch eine zunehmende kontinentaleuropäische Feindlichkeit. Sie haben es selber gerade eben gesagt, so das postkolonialistische Erbe. Man sagt, man will damit nichts zu tun haben. Man wendet sich eher Russland oder China zu.
Sie haben recht, wenn man sich zum Beispiel Bevölkerungsumfragen in Mali anschaut, dann sieht man, dass ein Großteil der Bevölkerung das russische Engagement erstmal positiv bewertet. Gleichzeitig ist es so, dass diese negativen Einstellungen vor allem, nicht nur, aber vor allem auch gegenüber der Rolle Frankreichs da sind. Und Deutschland hat in der Region vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Also gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, Deutschland ist seit den 60er Jahren dort aktiv gewesen. Wenn man sich anschaut, was man in solchen Kontexten machen kann, eben stärker mit der Zivilbevölkerung zusammenarbeiten. Das macht jetzt auch die Sahel-Allianz. Und ein ganz konkretes Beispiel ist, dass bei der Konferenz diese Woche eben auch Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Zivilgesellschaft nach Berlin eingeladen worden sind. Man versucht stärker eben mit lokalen Akteuren vor Ort zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das sind schon die Handlungsspielräume, die es gibt. Natürlich ist es immer so, wenn wir von Entwicklungszusammenarbeit reden, da geht es ja auch immer um öffentliche Dienstleistungen, ne? Also Gesundheitsversorgung, Energieversorgung etc. Da kommt man nicht komplett herum um die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, aber man kann das zumindest versuchen, dezentral zu gestalten, wirklich so zu gestalten, dass es letztendlich den Bedürfnissen und Interessen der lokalen Bevölkerung dient.
Wir wissen, dass Senegal, Côte d'Ivoire energiereich sind, ressourcenreich sind, wachstumsstark sind, junge Bevölkerungen sind, bevölkerungsstarke Regionen sind. Ist das so eine Art Vorbild? Man spricht ja auch von der Exception Senegalese.
Ja, also ich bin persönlich ein bisschen vorsichtig mit so Labels wie Vorbild oder Musterland oder Stabilitätsanker. Ich glaube, man kann schon sagen, Senegal ist insofern vielleicht eine Ausnahme und auch ein Vorbild, dass es eben seit der Unabhängigkeit in den 60er Jahren bisher keinen Militärputsch erlebt hat. Und dass es dann letztendlich dieses Jahr mit den Wahlen vom 24. März eben doch zu einer demokratischen Machtübergabe gekommen ist. Das ist sicher, zeigt eine große Stabilität und auch eine Krisenresilienz der Demokratie. Dass es letztendlich zu so einer demokratischen Machtübergabe kam, zeigt eben schon, dass hier im Vergleich zu den anderen Ländern in der Region auch eine deutliche stabilere Situation da ist.
Ich höre daraus eine überlegte, kontinuierliche Afrikapolitik, Sahelzonenpolitik, ist auch in unserem europäischen und letztlich auch deutschen Interesse.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Aus dem sicherheitspolitischen Interesse natürlich, das hatte ich vorhin schon gesagt, aber auch aus dem entwicklungspolitischen Interesse. Wir haben uns als Deutschland sowie alle anderen Staaten ja auch zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bekannt. Und das heißt eben auch, dass wir auch eine Verantwortung haben, andere Länder zu unterstützen, sei es beim Thema Reduktion der Armut, Reduzierung von sozialen Ungleichheiten und ganzen anderen breiteren Palette von Herausforderungen. Und deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall in unserem Interesse sein sollte.
Sagt Julian Bergmann zur Entwicklungs- und Sicherheitspolitik in der Sahelzone.